Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ihr zwei. Endlich nochmal zu dritt.
Yes. Schön. Ja, hat jetzt wieder ein bisschen gedauert.
Ja, das stimmt.
Wo wir gerade reden, siehst du, ich muss den Flugzeugmodus anmachen. Weil gerade kam mal wieder eine amtliche Unwetterwarnung wegen Hitze, extremer Hitze, die gute Nina-App. Und das erklärt auch euch da draußen, für alle, die uns sehen, nicht nur hören,
tut mir leid,
dass wir in kurzer Hose hier sitzen, weil es war einfach nicht mehr auszuhalten. Wir sind nicht klimatisiert hier. Wir wachsen da noch rein.
Obwohl das hier der kühlste Fleck der Firma ist.
Noch.
Bis
noch.
Jetzt. Ja. Und jetzt heizen wir den schön auf.
Ja. Genau. Deswegen gehen wir frisch ans Werk. Sommerpromo passt in die Geschichte. Cambridge bringt unter anderem den Erfolgsschlager P100 SE, der normalerweise 279 Euro kostet. Das ist der Over-Ear-Kopfhörer für 199 bis zum 14.07. Also die nächsten 2,5 Wochen könnt ihr den deutlich reduziert erwerben. Wir haben ihn nicht lagernd, ja. Er kommt diese Woche aber noch an. Also es gab jetzt ein paar Rückstände und die hatten wohl nach der Rückkehr aus Wien ein paar Probleme, ihre gesamte Logistik wieder in Gang zu bringen. Wieso was war auf jeden Fall, die sind unterwegs. Wenn sie nicht eingetroffen sind heute oder gestern, dann definitiv morgen. Also die haben wir wieder
lagernd. Preis, Leistung, ein super Kopfhörer, muss ich sagen.
Ja.
Gefällt mir gut.
Ja. Richtig guter Kopfhörer auch. So.
Ist, die Überleitung.
Danke. Wir haben davon schon mal gesprochen. Ich hatte den ja intensiv getestet im Zug und habe da auch so eine Instagram-Story zu gemacht. Den HDB 630 von Sennheiser.
Ja.
Und finde ich wirklich ein exzellent guter Bluetooth-Kopfhörer. Der kostet 499 Euro. Mhm. Der hat als Besonderheit, um den aktuellsten aptX HD Standard Bluetooth senden zu können, einen kleinen Sender dabei. Wenn man nämlich ein iOS-Produkt hat, also wie wir alle, hier, dann kann man keine lossless Bluetooth-Funktion anschalten, sondern sind die ein bisschen komprimiert. Und um das zu umgehen, gibt es da so einen ganz kleinen USB-C-Dongle, den man ans iPhone hängen kann oder ans iPad, wie auch immer, auch an Rechner natürlich. Und dann kann man in höchster Auflösung quasi streamen.
Die sind auch schon vorgepaart, ne? Die zwei Dongle und Kopfhörer.
Weiß ich jetzt nicht, weil ich hatte den Test ja nur da. Ja. Da musste ich sie. Ne, die waren gepaart, ja stimmt, in dem Fall waren die gepaart. Genau. Ansonsten kann man das paaren in der wirklich fantastischen App. Also ganz verrückt, das ist eine saugute App. Ich habe das noch nie so professionell gesehen bei einer Bluetooth-App im Kopfhörer. Allein wenn du es auf, also grafisch total schön designt und du kannst alles Mögliche einstellen. Du hast einen freien Equalizer, wo du Bänder dir generieren kannst quasi und dann mit mit Güte quasi und Pegel dir frei malen kannst. Du hast voreingestellte Presets. Du hast so ein Local-Tracking quasi, so ein Geo-Tracking, wo du sagen kannst, immer wenn ich in die Gym gehe, will ich mehr Bass.
Also, das finde ich auf Trab gefahren.
So ein bisschen verrückt, aber ja, geht.
Kannst du dann auch direkt, wenn du sagst, okay, du stehst am Bahnhof, wiederkehrend die Noise-Canceling einstellen?
Ich hab's nicht gesehen. Also ich weiß nur, dass der EQ halt eben programmierbar ist. Aber das fand ich ganz witzig. Ja. Du hast eine Crossfeed-Schaltung, die dreistufig ist, also beziehungsweise aus und zwei verschiedene Stufen beim Crossfeed. Mhm. Ich vergesse jetzt bestimmt irgendwas. Auf jeden Fall kann das Ding so ziemlich alles, was aktuell irgendwie wichtig ist.
Hat der EQ auch Shelves, also High- und Low-Shelf?
Ja.
Weißt du das? Das finde ich halt cool, weil das würde mich mal interessieren, wie der so im Bass klingt, weil so Bluetooth-Kopfhörer ja in der Regel, würde ich sagen, immer ein bisschen bassstärker abgestimmt sind. Und das finde ich halt cool.
Erklär doch nochmal kurz, was ein Shelf ist.
Ein Shelving-Filter, das ist letztendlich, also es gibt verschiedene Filter, die man im EQ haben kann. Und es gibt halt ein High- und ein Low-Shelf. Das ist dann quasi eine generelle Anhebung oder Absenkung über einen großen Frequenzbereich, der jetzt nicht wie eine Glocke, also wie ein Bell-Filter, wie du das gerade erklärt hast, der setzt bei einer Frequenz an, das ist dann die Center-Frequenz und darum hat er quasi einen Q-Faktor, das ist die Güte, also wie breit man boostet oder cuttet. Und bei einem Shell-Filter ist das quasi umgedreht, du hast quasi die Frequenz, ab der anfängt einzusetzen und die Güte bestimmt dann quasi, wie weit der noch ins Frequenzband hinein quasi diesen Boost und Cut macht. Das kann man in der Regel dann bei solchen EQs oder ich sag mal bei solchen Geräten nicht einstellen. Die haben dann einen festen Q-Faktor, sag ich mal.
Ja.
Und dann kann ich dann ab der Frequenz nach unten hin letztendlich boosten oder cutten oder nach oben hin, wenn es ein High Shelf ist. Genau, also Shelf ist ja letztendlich das Regal, die Ablage, ne? Und dann macht man halt einen Shelf, ein Regal, dass man sozusagen. Genau, und das ist halt natürlich bei Bluetooth-Kopfhörern habe ich halt oft das Gefühl, die sind halt sehr bassstark eben schon in der Grundabstimmung. Absolut, ja. Und das würde mir sehr entgegenkommen, um so meinem Hörempfinden da so ein bisschen.
Weil ich den wirklich für sehr neutral halte, den Sennheiser. Der ist nicht so boomy. Der ist auch wirklich sehr, was mir positiv aufgefallen ist, der ist sehr ruhig, nicht nur im Ton, so im Differenzieren von Instrumenten, sondern auch die Noise-Canceling ist unheimlich ruhig. Also irgendwie hast du nicht so ein krasses Gefühl von so Druck auf dem Ohr, wie dieses Noise-Canceling oft ist. Das ist sehr zurückhaltend und ist aber sehr effektiv.
Ja, der hat sich enorm viel weiterentwickelt, ne? Ja. Also wenn ich meinen alten Bauers aufsetze, da hast du nämlich noch genauso diesen Glockeneindruck. Fupp, ne? Zwar tot, ne, aber du hast halt wirklich so das Gefühl, dass du, dass irgendwas passiert. Und mittlerweile hast du es nicht mehr, ja. Ja.
Ganz interessant.
Cool. Also, aber das sind ja auch etliche Jahre schon wieder dazwischen, ne? Also dann merkst du schon.
Ja. Ja, aber nochmal, also große Empfehlung, wir haben den jetzt im Laden da und wirklich ein super Kopfhörer.
Ist der Grell eigentlich wieder gekommen?
Ja.
Ja, sehr schön.
Grell ist auch wieder da. Sehr das ist der Kopfhörer vom Siebel King Vertrieb, ne?
Ja. Ja.
Der liegt auch bei 499 Euro, ist ein offener Kopfhörer mit Kabel.
Genau, Kabel.
Und ganz krass angewinkelten Chassis, um Räumlichkeit darzustellen.
Ja. Ja. Richtig gut, gefällt mir extrem gut in der Preislage. Dann haben wir noch etwas auf der, ich weiß gar nicht, ich glaube, in unserem Wien-Rückblick haben wir das gar nicht genannt. Oder ganz, doch wohl. Wobei, es kann auch sein, dass es bei deinem Beitrag war, den wir nicht gesendet haben.
Also wenn du nochmal über die Haie sprechen wolltest, jetzt wäre deine Chance.
Also wir waren bei Yamaha natürlich auf dem Stand gewesen und haben zwei Sachen gesehen. Einmal die TrueX Surround 90A Soundbar inklusive Subwoofer und Wireless Surround Lautsprecher.
Richtiger japanischer Name.
Wie immer, ja. Aber der richtige japanische Name kommt gleich.
Also.
Dieses Set wird bei 2457 Euro liegen. 57? Ja, also da hat bestimmt einer irgendwo den Yen direkt hochgerechnet. Auf jeden Fall recht kurzfristig bei uns auch in der Vorführung, werden jetzt kommen. Genauso wie die NS600A, jetzt haben wir da wieder einen sehr schönen japanischen Namen. Das sind die Aktivlautsprecher. Ich glaube, wir haben sie in Schwarz geordert, meine ich. Ne? Also gibt's in mehreren Farben. Kleine, aktive Lautsprecher von Yamaha mit Standfüßen, wenn man das möchte, optional. Und dann alles, was die Küche hergibt, kann komplett ins Cast-Ökosystem eingebunden werden. Darüber hinaus sind natürlich die ganzen Connect-Dienste vorhanden und so weiter und so fort. HDMI, ARC, PPP, also alles drin.
Nur kein Phono.
Genau.
Aber Line-In. Doch, und dann bekommt man da auch einen Plattenspieler vernünftig.
Ja. Genau, und Phono haben sie halt nicht, weil halt ihr eigener Plattenspieler ist halt castfähig und dann habe ich den schon eingebunden.
Das ist übrigens ganz nett, also wenn man das so nicht auf dem Schirm hat, das Modul da drin ist zwar schon älteren Datums, also da wird...
In dem Plattenspieler?
In dem Plattenspieler,
ja. In der Box natürlich nicht, genau.
Ist natürlich immer noch kompatibel, aber gut, letztlich ist das für den Plattenspieler auch, sag ich mal, so die interessante Aufstellvariante, dass ich ihn irgendwo mit Strom verbinde und er wird als Audioquelle im Cast-System gefunden. Ja. Du kannst ihn umgekehrt aber auch als kleinen Streamer nutzen, um jetzt deine Stereoanlage dann über Cast mit anzubinden. Da fehlen ihm aber dann so ein paar neue Protokolle. AirPlay 2 zum Beispiel kann er nicht.
Wobei er hat, der Ralf Hogen von Yamaha hat gesagt, was hatte gefehlt? Also die werden auf jeden Fall, hier die Speaker werden auf jeden Fall genau mit allen alten Produkten kombinierbar sein. Da haben sie ein Update gefahren, das haben sie direkt auf der High-End noch erfahren, morgens beim Frühstück. Also da ist wohl alles möglich. Fallen keine Geräte raus bisher.
Ja,
AirPlay 2, klar, kannst du natürlich nicht softwareseitig nachrüsten wahrscheinlich.
Oder nicht nur. Nee, das kannst du nicht. Also und Preis noch dazu, 2599 Euro.
Das ist ein glatter Preis.
Das,
Verrückt. War dann... Vielleicht ist der Yen dann in dem Moment wieder...
Ich denke, da war ein europäischer Kalkulator drauf.
Ich wollte noch eine Sache sagen, wegen dem Burmeister-Video. Wir haben ja das Burmeister-Video online. Burmeister 232. Und ich bin ganz überrascht, wie viel emotionale Kommentare auf dieses Video sind und wie viel generell vornehmlich schlechte Kommentare. Also, und ich habe mich so ein
bisschen... Hätte jemand anderes das Video machen sollen.
Meinst du das Gold? Wobei, zu mir haben sie gar nichts Negatives gesagt. Ich will mal kurz mich schützen da.
Also, nein, du Gottes Willen. Ist auch super. Ist wirklich gut.
Ich fand das Video nicht wirklich. Ich habe das angeguckt und dachte, das ist voll das sympathische Video so. Und ich finde auch das Produkt so geil. Also ich finde, das sieht, ich darf ja das sagen, dass das super gut aussieht. Und trotzdem sind wir ja auf den Ton auch eingegangen und da war ja jetzt die Diskussion, also um euch da mitzunehmen da draußen, also im Prinzip ist die Diskussion, dass das ein hochintegriertes Gerät ist mit also All-in-One-Struktur quasi. Du kannst also einen Wandler einsetzen und du kannst von AirPlay 2 über Roon, über Bluetooth, über alle Connect-Dienste und so weiter, alles streamen mit HDMI und USB. Und daran stört sich die Community wohl, weil es nicht der radikale Puristenweg ist, so, sondern eben was Neues. Auf der anderen Seite habe ich dann immer wieder kommentiert, ja, aber Burmester hat ja zum Beispiel mit dem 032 einen Vollverstärker am Markt, der nichts kann, quasi in Anführungszeichen. Ne? Und alle anderen Produkte, die aktuell am Markt sind, wenn wir noch nicht auf die neue Reference Line schauen, die jetzt noch kommt, irgendwie im Herbst oder so, sind das ja alles rein analoge Geräte, die analog in dem Sinne, okay, kleine Vollverstärker, der kleinste Vollverstärker ist eine Class D-Endstufe, aber ansonsten, also analoge Geräte, Eingänge. Sprich keine digitalen Eingänge und kein Schnickschnack, wie viele kommentiert haben. Ich wollte nur sagen, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie sich wahrscheinlich der Mensch bei Ferrari gefühlt hat, der den Luce veröffentlicht hat. So ein bisschen so. Dabei finde ich den Burmester viel schöner. Ich kann also das gar nicht nachvollziehen.
Das ist wirklich, das ist Fakt. Das geht relativ einfach, weil das ist das hässlichste Auto, was irgendwie in den letzten 50 Jahren das Licht erblickt. Also das ist wirklich unglaublich.
Und ich meine, der ist für Ferrari ja wirklich revolutionär anders, aber so revolutionär fand ich es beim Burmester 2002 gar nicht. Kannst ja auch das DAC-Modul rauslassen, um das mal so zu sagen. Ja, dann hast du ja einen reinen analogen Vollverstärker. Okay, aber dann stören sich die anderen an dem Display vorne dran. Denke ich so, yo, ja, er hat ein ganz kleines Display vorne dran, wo wirklich ganz rudimentär nur ein bisschen was dargestellt wird.
Ja, aber ne, das ist ja wie immer. Also Design spaltet die Menschen und da kannst du auch nicht sagen, das gefällt mir trotzdem. Ne, das ist einfach so.
Ja.
Und natürlich kannst du sagen, ich möchte gerne nur ein rein analoges, ein Röhrengerät aufgebaut haben oder sowas. Irgendwie finde ich, manchmal wirkt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil die Integration dieser ganzen Sachen, die ist, finde ich, so spannend, weil du einfach so viel Automatismus und so viel Sinnhaftigkeit in der Bedienung mit an die Hand bekommst, wenn das integriert ist. Wir lassen den Klang jetzt mal einfach außen vor. Dass du irgendwann natürlich in den Gerätestaffeln das ausgliedern musst, weil es gar nicht lang nicht anders darstellbar ist, ist verständlich. Aber wenn Burmester ja mit einem durchaus auch ambitionierten Preis, aber das machen ja auch andere wie AVM, wie T&A etc., die Preismarke besetzen, finde ich da vollkommen legitim. Und gut, der eine sagt, Chrom gefällt mir nicht und ich will den lieber in, weiß ich nicht, Gold haben. Der andere sagt, wir können sich ein goldenes Gerät hinstellen.
Was du hier machen kannst über die Bespoke. Genau, bei Bungus heißt es Bespoke. Das heißt, du kannst das Ding ja in, keine Ahnung, mit Jamaika-Flagge drauf haben. Ja, das
ist
ja
Schinkenrosa.
So, schön. Schinkenrosa. Gar nicht schlecht. So, also das geht alles. Ja, genau. Alles gut. Ich wollte das nur einmal gesagt haben, ohne das böse zu meinen. Ich akzeptiere diese Meinungen. Nur wenn ich dann zum Beispiel lese, so viel Geld und er kann nicht mal eine, mit der Leistung nicht mal eine dünne Audio oder große was war's? Helft mir. Magico antreiben.
Ja.
Völlig überteuert. Dann denke ich so, okay, an der Stelle muss ich sagen, das können viele Röhrenendstufen auch nicht. Oder so, ne? Und trotzdem wirft denen das ja keiner vor, sondern es war einfach nur der Tenor in dem Moment. Zu viel Geld für einen Vollverstärker, der hoch integriert ist, weil das eigentlich eher so auf, wahrscheinlich so Funktionsumfang von einem Ever Solo ist und das ist dann irgendwie scheinbar nicht gerechtfertigt. Kann ich so nicht sehen, aber obwohl ich ja eigentlich derjenige bin, der immer die Einzelbausteine präferiert und du der All-in-One-Mensch und trotzdem finde ich an der Stelle, das ist aktuell der hochwertigste All-in-One, den wir da haben und so, wir haben keinen in der Klasse, der so gut spielt mit allem drin und das ist ja ein Argument für sich.
Und genau, was du gesagt hast, es erweitert ja das Produktportfolio, es fällt ja, die rein analogen Geräte fallen ja nicht weg, die sind ja nicht verpufft auf einmal, ne? Also man hat ja noch alles, was Burmester ausmacht, nur so eine Marke geht natürlich auch Schritte in die digitale Welt und in die Konnektivität, das ist ganz klar, weil es immer Kunden geben wird, die sich das wünschen und dann ist das doch logisch, da ein Produkt anzubieten und das dann so hochwertig wie möglich zu gestalten.
Aber jetzt mal zum Klang, weil darüber kann man sich ja getrost streiten und du hast verglichen Akkuface P7500
deine Überleitung und
Wahnsinn. Gegen 218
Euro. Genau. Also du den gut, oder?
Ja, Ja, genau. Ich hatte gestern, ich hatte etwas Zeit und wir haben ja jetzt gerade eine kleine große Bestückung von Burmester da und habe den 218. Es ist quasi die Stereo-Endstufe. Ich habe keine technischen Daten in meinem Kopf darüber. Ich habe ihn einfach nur verglichen, weil ich weil er natürlich auch sein Geld kostet und für uns oder für mich ist so unsere Benchmark halt eine P7500 Stereo-Endstufe, die größte, die Akkuface baut und das war für mich einfach sehr interessant, das einfach mal miteinander zu vergleichen, wo da die klanglichen Unterschiede sind, ne? Und das eben an der Burmester B38.
Die Holz.
Genau, die mit dem Holzfurnier, die wir da haben. Und auch an der Strauß, weil das für mich auch so zwei so unterschiedliche Lautsprecher sind, um einfach zu gucken, was harmoniert womit und womit lässt sich sowas kombinieren. Und ich habe es einfach mal nur den 218 gehört, an der B38. Mega geiles Match. Also kann man es wirklich unglaublich gut machen, weil die B38, du hast das vorhin so schön gesagt, die ist so eine stark kolorierende Box, die so ultra...
So schlotzig.
Ah, so schlotzig, genau, so richtig
schlotzig. Umami würde man jetzt in der Küche sagen. Genau. So ein Umami.
So, und der 218, der stellt sich da genau irgendwie an und macht genau das einfach nochmal so ein bisschen schönzeichnender und einfach nochmal so ein bisschen... Der setzt da noch einen drauf, würde ich sagen. Also der
sehr
ist auch
gemütlich,
so richtig,
Nummer so.
Genau, ja. Richtig gemütlich. Also unten finde ich ihn schon konturiert. Burmester glänzt ja auch immer mit ihren hohen Dämpfungsfaktoren und das merkt man schon, dass er auf jeden Fall Kontrolle hat. Im Hochton jedenfalls ist er halt so richtig schön entspannt und das gefällt mir sehr, sehr gut. Tut interessanterweise nach Strauß dann auch gut, wenn man die vielleicht ein bisschen zu scharf fände. Mhm. Ich finde sie nicht scharf. Ich kann die sehr gut auf hohen Pegeln sehr dynamisch und sehr klar hören. Aber ich glaube halt wirklich, dass der Burmester ein sehr guter Spielpartner für Lautsprecher ist, die vielleicht ein bisschen es zu gut meinen, manchmal im Hochton unsere altbewährte, ich sag mal, Bowers & Wilkins D4-Serie.
Das ist so eine Kombi, die würde ich mir saugern mal anhören. Ne? So einen fetten Burmester mit einer großen B&W.
Ja.
Ich glaube, das geht ordentlich durch die Decke.
Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird so ein Match sein, das richtig gut sich miteinander verträgt.
Und die P75 ist dann wahrscheinlich schneller, offener,
schneller,
und strukturierter straffer. Vielleicht nochmal.
Genau. Ja. Genau, also die hat einfach wirklich mehr Griff und sie ist oben, finde ich sie einfach konturierter und dadurch wird es ein bisschen räumlicher. Ja. Ne? Es ist nicht so schlotzig, es ist nicht so, ich will mich reinlegen, sondern es ist richtig auf Schiene.
Ja, ja.
So, aber beide sehr, sehr, sehr gute Endstufen. Ich meine, P75 über jeden Zweifel haben und die Burmester 218 hat ja auch einen stolzen Preis, muss man sagen. Ne? Ich meine, 34,8, sowas um den Dreh. Mhm.
Hast du wusste gar nicht, dass sie so teuer ist.
So um den Dreh.
So lustig, wir kennen die Produkte noch gar nicht so vom dem. Also wir gehen eigentlich mehr bis Ohr gerade.
Also wir lernen das mit euch zusammen hier quasi.
Genau.
Schritt für Schritt. Nee, aber klang nicht schon mal, also wirklich sehr gut und ich glaube, man kann gut kombinieren und es ist wieder, und das ist das, was ja bei uns immer ein großes Thema ist, wir wollen ja nicht das gleiche Produkt nochmal haben, sondern wir wollen ja unsere Palette erweitern, damit man ein Angebot hat.
Klappen nochmal was auf.
Und das schafft das halt einfach zu 100%.
Cool, ey.
Sehr, sehr gut.
Ich will mir die nachher noch anhören.
Ja, wir machen das nochmal.
Auf jeden Fall.
Ist gut.
Schöne Überleitung jetzt. Du hast auch verglichen. Endstufen.
Vollverstärker.
Ja, die Endstufen quasi, da drin.
Genau,
ja,
genau. Also
ganz
genau.
So groß sind die Unterschiede.
Ich hatte nochmal, und da kommt auch demnächst nochmal ein Video raus. Ne? Du hattest das schon gedreht. Mhm. Von Arkam, den SA35 und den SA45, womit wir wieder beim hochintegrierten All-in-One-Vollverstärker sind. Quasi kleines Display gegen großes Display. Was haben wir gehört? Wir hatten aufgebaut, der Stefan und ich, unser lieber neuer Kollege, der Stefan, fand ich ganz cool, haben wir mal zusammen mal ordentlich hier gewerkelt und haben aufgebaut zum Vergleich. Es ging um All-in-One-Verstärker. Mhm. Das, der liebe Kunde hat auch ein ganz spezielles Möbel, also von einem Metallbauer gemacht. Und da sind so, da sind die Schallplatten, glaube ich, oder CDs integriert und dann sind so einzelne Podeste mehr oder weniger, wo du so Produkte draufstellen kannst. Mhm. Deswegen kannst du auch ganz schlecht einen Gerätepark kombinieren, sondern muss halt so. Und dann war ein All-in-One-Gerät das Richtige. Und dann haben wir zuerst aufgebaut und auch ausgemessen, schön mit, also jetzt mechanisch ausgemessen, mit Zollstock oder Maßband und Laser wieder und so, eine Arkona 80. MK2 von Gauda Akustik, weil es sollte um die 10.000 Euro kosten. Mhm. Also ein Pärchen Lautsprecher und ein integrierter Verstärker.
Ja.
Oder All-in-One. Und dann haben wir erst den SA35 aufgebaut. Der liegt ja passend zum Namen bei 3,5.
Genau.
Quasi. Und dann die Arkona 80, die liegt bei 6,5. Und damit war ich dann so mal genau bei 10, wenn wir jetzt die Kabel mal wegsparen. Und das haben wir angeschlossen, das fand ich schon extrem gut, ehrlich gesagt, das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben so ein paar, hier wieder unser Musa, Haduk Trio, was ich jetzt momentan so viel erwähne, gehört und andere Themen. Und das fand ich cool, dann haben wir das so vorbereitet, haben dann, weil ich das Möbel nicht kannte, ich wusste zwar, es geht um All-in-One, aber haben dann noch den Technics SW700 MK2 und den SACD da drüber gestellt und die angeschlossen gehabt. Und dann hat man noch in der Rückhand den SA45 und einen E3000 Akkuface mit einem Veeam Streamer dran.
Ja.
Aber da ich dann das Foto gesehen habe, ist das alles in sich zusammengebrochen und wir sind wirklich ganz konsequent von 35 erst geblieben, haben die Arkona gehört, einige Tracks und dann haben wir danach, weil die er war mit seiner Tochter da und Biden hat direkt auf Anhieb die Piega 701 Premium, die 701.2, also Gen 2 Premium in dem Grün. Wie heißt das Ding? Wisst ihr das? Diese Farbe? Die haben so einen speziellen Namen. Ich hab's vergessen, ich darf irgendwas mit M. Aber gut, unheimlich schicke Box. Und die haben wir dann hingestellt. Und den beiden hat die Piega besser gefallen, weil sie dichter spielt, weil sie wärmer wird. Vollmundiger so ein bisschen. Ne? Mir persönlich gefällt die Arkona deswegen besser, weil sie offener ist und strukturierter. Also sie zeigt viel mehr, sie wird klarer, sie öffnet den Raum nach hinten und so. Es bleibt alles freier, spielt eine breite Bühne, ist unten trotzdem freier im Bass.
Ne, weil auch dynamischer, finde ich.
Ja, dynamischer, weil sie halt, ich finde, du merkst halt das Volumen.
Ja, genau.
Das schon. Und da ist die Premium, bös gesagt, vielleicht ein bisschen komprimierter sozusagen. Also wirkt ein bisschen lautnessmäßiger. Mhm. Aber gerade bei Stimmen natürlich, oder wenn du ein bisschen hellen Song hast oder so Singer-Songwriter-Kram hast, dann wirkt sie so ein bisschen wieder einlullender. Da sind wir so ein bisschen bei Boom ist der Akkuface-Nummer vielleicht. Und das hat dem besser gefallen. Und dazu die Optik natürlich, gebe ich ja unumwunden zu. Die Premium ist einfach viel hübscher.
Unglaublich
schön. Gelungener Lautsprecher. So, und dann sind wir am Ende nochmal auf den SA45 gegangen. Mhm. Und da muss ich sagen wieder, für die 1500 Euro Aufpreis, also liegt dann bei 5, finde ich, das ist ein sehr deutlicher Schritt, haben die auch direkt gesagt. Also wir haben zum Beispiel Bob Dylan gehört, Oh Mercy, das Album, Man in the Long Black Coat, Klassiker. Ja. Und direkt am Anfang ist ja quasi gar kein Bass, der fängt ja erst so ein bisschen spät an zu rollen. Mhm. Und dann kommt diese Mundharmonika und so. Und allein bei der Mundharmonika hast du dann gemerkt, dass die Piega witzigerweise klanglich mit dem 45er wieder viel mehr in Richtung Gauda geht, weil es sich plötzlich öffnet, es wird freier und es wird oben, obwohl wieder kein Bass, sondern einfach nur Mundharmonika und du merkst, dass der Raum aufgeht. Fand ich total interessant und dann war das für mich so ein geiler Kompromiss zwischen Optik und einem sehr guten Ton und das ist es jetzt geworden. Mal gespannt.
Schön.
Sehr schön.
Ja, es ist halt nicht nur die Endstufe, die unterschiedlich ist bei den beiden
Geräten.
Ich
weiß gar nicht, ehrlich gesagt.
Ich kann ja ein bisschen spoilern. Ja, die komplette Wandlungseinheit ist auch unterschiedlich.
Ja?
Also wir haben in dem SA45 einen Dual-Mono-Wandler drin, also der Kanal getrennt, die digitale Wandlung vornimmt und das ist beim SA35 nicht der Fall.
Ah.
Und das, weil ich habe die Unterschiede mir vor dem Video auch nochmal aufgebaut und angehört und das ist genau das, was du gesagt hast. Mhm. Also die räumliche wird einfach größer, das Bild, ne? Größere Bühne und das hörst du im AB-Vergleich sofort und ich würde mal einfach sagen, das ist natürlich zum Teil der kräftigeren Endstufe, aber auch zum Teil der Wandlungssektion geschuldet. Gibt es noch ein paar andere Unterschiede? Schaut euch das Video an, wenn es kommt.
Wann kommt es denn?
Es ist ja fertig.
Eigentlich können wir es am Freitag hochziehen, würde ich sagen.
Du könntest am Freitag hochziehen oder nächste Woche.
Ja.
Ja, das ist. Ja.
Weil nächste Woche drehen wir ja ganz viel Strauß.
Yes.
Jürgen,
stimmt, Strauß kommt. Jürgen Strauß kommt. Das wird ein Marathon.
Ja, vier Videos
Auslauf.
An zwei Tagen, wenn wir es schaffen.
Ja.
Wenn wir dann noch Lust haben im Podcast.
Ah, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Er hat noch einen kleinen Zoom. Genau, komm. Er hat noch einen kleinen Zoom-Call.
So 4 Stunden.
So für eine Stunde oder so zwischendurch mal. Ah. Also es wird noch ein bisschen knackiger.
In seiner Mittagspause, während wir in der Pizzeria
so
sitzen.
So ungefähr. Okay. Also, Jungstrauß ist sehr ambitioniert.
Ja, ja, aber ist auch total optimistisch. Also, netter Typ. Freut sich einfach. Ja.
Finde ich super.
Ich meine, da müssen wir etwas länger machen, und wir ziehen da durch.
Die vier, also, die was mir gerade noch einfällt, wo du bei Arkham warst, ja, letztens noch eine Dirac-Einmessung mit einem SA. Und da hast du ja zwei Dateien dabei. Eine ist die Measurement-Datei für das Mikrofon, was beiliegt. Und dann bekommst du, wenn du die Dirac-Geschichte durchlaufen hast, dann hast du ja quasi die Datei, die vorliegt mit den Frequenzgängen, und dann sagen die dir, wie es also standardmäßig die das gerne haben möchten. Du kannst aber da auch diese Harman-Kurve einlernen.
Ja, cool.
Die legen die auch mit dabei. So, das finde ich auch ganz spannend. Klar, ist ja mittlerweile gehört ja Arkham zu Harman, und deswegen merkt man, da gibt es dann natürlich mal so ein Benefit, was man jetzt nicht direkt unbedingt auf dem Schirm hat, aber die legen die auch mit dabei. Und dann, das Schöne ist ja, dass du ja verschiedene Dirac-Einmessungen, Einstellungen abspeichern kannst und kannst sie dann einfach über die App oder per Fernbedienung vorne auf dem Display dann aufrufen und schaltest die um. Das ist ganz cool. Nice gemacht, ja.
Wo wir wieder beim Thema Shelving-Filter sind. Also Harman-Kurve, für die, die es nicht kennen. Ja. Letztendlich ist das ein Shelving-Filter auch, ne? Also Genau. Und man hat quasi bei Harman in Studien herausgefunden, dass das Hörerlebnis oder das Hörvergnügen wohl überwiegend deutlich angenehmer wird, wenn man einen leichten Tilt, würde man sagen, hin zu den Bässen hat. Sagt irgendwas zwischen 0,5 und 1, 2 dB, sowas um den Dreh, und einen leichten Höhenabfall von 1 dB. Und das wird halt eben über genau so zwei Shelving-Filter realisiert dann in dieser Harman-Kurve. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, und das wäre dann über einen Tilt-EQ, so wie Jürgen Strauß das zum Beispiel bei sich.
Eine Linie quasi, die kippt wie so eine Waage.
Genau, es ist wie so eine Wippe.
Das ist ja auch bei uns aus dem Portfolio. Ne?
Genau. Das ist super cool. Also das kann man dann sehr gut mit integrieren. Und eben genau bei der Harman-Kurve wird das genauso eingesetzt, und kann man dann auch tatsächlich in der Dirac-Einmessung hat man dann auch nochmal Filter, wo man das dann auch händisch nochmal ein bisschen angleichen könnte, wenn man wollte.
Ja, sehr spannend. Cool. Fein. Ja.
Mein Kunde, interessanterweise, vielleicht, ich hatte ja letzte Woche, hatten wir auch einmal kurz gesprochen über einen Kunden, der bei mir einen SA35 gekauft hat. Mhm. Interessant, wie viel Arkham mittlerweile.
CD hast du ja auch, CD5.
Ne? Genau, mit CD5 zusammen. Und er hatte ursprünglich eine KEF R5 bestellt.
Ja.
Und,
das war von der Vorführung.
Ja, genau, war eine sehr, sehr schöne Vorführung. Und jetzt ist die R5, da gibt es jetzt leider extreme Lieferengpässe.
Da waren wir ein bisschen überrascht.
Ne? Ja, das war auf einmal so, das kann so 9 Monate dauern, bis sie da ist. Und ich war so, etwas überrascht, muss ich sagen. In der Regel, man ruft beim Xaver an, dann kommt die und dann ist alles gut. Nee, und jetzt haben wir aber ein sehr attraktives Angebot vom lieben Xaver für eine R7, also Upgrade, gekriegt auf die nächstgrößere Box. Und das hat der Kunde auch sehr dankend angenommen und hat sich jetzt dann noch für die R7 Meta entschieden.
Zu gratulieren, finde ich, weil die einfach durch die Breite und dadurch, dass die Chassis größer sind, einfach, finde ich. Ist einfach noch freier und cooler.
Ja. Ja. Die hat irgendwie so 4 Zentimeter mehr, und das merkst du einfach sofort.
Ich wollte noch eine Sache anreißen, das können wir dann die nächsten Wochen immer mal wieder vielleicht erwähnen, wenn wir jetzt weitermachen sollten. Seit 2018 betreuen wir eine liebe Familie, die baut um, und die hat ein Stockwerk aufgesattelt, ne, auf ihr Zuhause. Und ich glaube, man hat sich ein bisschen in Ideenvielfalten verstrickt, und deswegen ist immer mal wieder etwas, was dann schon Fixum war, im Nachgang nochmal geändert worden. Und deswegen kann man so lange überhaupt umbauen, weil sonst ist es auch schwierig. Und aber super spannend. Das wird quasi ein Wohnraum-Heimkino. Wir haben ein Atmos-System 7.2.4, also voll ausgestattet.
Also High-End zum Dahlemegi-Zeitpunkt.
Also genau, das Problem ist so ein bisschen, wir sind über die Jahre natürlich gewachsen, und dann es kommt jetzt D4, also jetzt die scheidende Diamond-Serie rein. Stand jetzt aus, man entscheidet sich nochmal um, weiß ich nicht. Aber jetzt aktuell ist das so der Plan. Das einzige Interessante an der D5 Vorne werden stehen 802 D4 in weiß. So. Und jetzt kann man ja darüber diskutieren, okay, Wohnraumstudie sollte alles freundlich sein, aber es kommt sowohl ein OLED, 97 Zoll, der kommt elektrisch betrieben mit einem Lift, wird er im Boden des Dachgeschosses versenkt.
Ja.
Und da drüber, damit der vollflächig, weil der ist 114 cm hoch, damit der vollflächig versenkt ist, muss der einerseits im Wohnraum unten drunter aus der Decke gucken, 10 cm. Und das andere ist, er muss in einem Möbel versenkt werden einem Podium, Podium und dann Möbel im Dachgeschoss, wo dann eben der restliche Teil des Fernsehers quasi verschwindet und in der 45 cm starken Decke. Also das ist schon eine große Decke, weil die durch so Balken aufgedoppelt wurde. Und hinter diesem Fernseher, der verschwindet, wird auch im Boden verschwinden, eine große Leinwand. Aktuell von Elite Screens geplant. Ja. Die kommt auch, die ist bestellt. Das ist so eine Custom-Made Elite Screens. Die ist die Breite jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, es sind 150 Zoll. Könnte ein bisschen weniger sein, da jetzt links und rechts nochmal 9 cm schwarz maskiert wird. Oder 8 cm. Auf jeden Fall wird diese Leinwand, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben vorne ein Möbel stehen. Ne, dieses Möbel wird etwa 60 cm hoch sein mit dem Podest zusammen. Dahinter in dem Podest sitzt dann quasi die Leinwand. Jetzt hat die Leinwand nur einen Vorlauf von 35 cm, also bis das Bild anfängt von unten. Das heißt, wir müssen diese Möbelhöhe überbrücken ein bisschen. Mhm. Und jetzt versenken wir in dem Boden zwei synchronisierte so Schneckenlifts. Ne? Ja, genau. Ja. Die fahren dann synchronisiert hoch, die Leinwand. Und dann fährt die Leinwand 40 cm hoch und dann erst beginnt quasi der Vorlauf der Leinwand und dann sind wir auf einer guten Höhe. Und dann können wir das genau definieren, dass wir gerade über Möbel sind. Es wird eine richtig, richtig schicke Installation. Also alles aktuell baust du übrigens. Ist die Größe AV10 und AMP10, also von Marantz die größte Kette mit eingebaut. Da sind die großen passiven Lautsprecher, die CT... Wie heißen die? CT8, also die großen Subwoofer, die passiven Subwoofer von B&W, die bekommen jetzt den Spielpartner, bin ich auch schon wieder raus, CDA 2 HD, glaube ich, das sind die großen DSP-Endstufen, davon setzen wir dann zwei, die können wir bridgen pro Seite. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das wird. Und auch ganz witzig für uns, weil wir uns damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben, der Beamer, das war die ganze Zeit so ein bisschen stand noch im Raum im wahrsten Sinne, wo kommt der hin? Mhm. Der hätte in die Decke gekonnt, verkleidet, aber wir wollen ihn jetzt doch frei hängen und weil die Simduo-Beamer aus Italien so wahnsinnig hübsch sind und nicht nur hübsch, sondern auch leise. Es gibt da ein Modell zum Beispiel, das heißt Crystal, das ist in einem Kristallglas-Gehäuse und dadurch schafft das bei maximaler Laserleistung 22 dB irgendwie Lautstärke und das ist der leiseste, den es gibt. Die wollen wir uns aber wahrscheinlich noch beim Vertrieb anschauen gehen vorher und der wird dann da frei hängen. Also das wird eine spaßige Sache. Dann wird das alles über die Hausautomation gesteuert, dass wir diesen, ich habe ja extra von dem großen elektrischen Halter für den OLED, das ist ein massives Ding, der wiegt bestimmt, weiß nicht, 30, 40 Kilo, mit dem Wulf hochgeschleppt die Tage. Der kann super weit rausfahren und unter Null fahren quasi und da können wir dann Positionen speichern und das wird dann alles mit der Hausautomation kombiniert. Ich habe die Trigger schon rausgefunden, die wir brauchen. Also ganz witzig eigentlich.
Das sehr spannend. Ein
sehr umfangreiches Projekt.
Ja. Wirklich, ja. Es kommen noch viel mehr Einbaulautsprecher in alle möglichen Ecken im Haus und so. Wird alles mit Multiroom ausgestattet. Bin sehr gespannt. Und dazu wollen wir dann, wenn es fertig ist, weil auf derselben Etage kommt eine kleine Pizzaküche hin. Und wenn wir fertig sind, ist verabredet, drehen wir ein Video dazu. Dann könnt ihr das alle mal sehen, weil das sieht wirklich spektakulär aus. Das ist echt ein abgefahrener Raum.
Sehr schön. Spannend. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hydration Break. Und
also geht es dann gleich weiter mit dem Podcast? Oder?
Die Infantino-Frisur hatte ich ja schon.
Wie hieß der? Pierluigi, der Schiedsrichter.
Ach, nee, ja. Der so sehr große Rausstellung.
Schande auf meiner Hand, ich komme gerade nicht drauf.
Ja. Legendärer Schiedsrichter.
Ja. Der ist auch mittlerweile immer noch bei der FIFA, also so gesehen.
Der ist ja, Chef, genau.
Head of Schiedsrichter.
Ja.
Ach, was.
Wir hatten
Kulani,
das war der Designer.
Ich guck mal.
Aber Pierluigi? Ich
du meinst Buffon, ne?
kommen wir zum Song, während du schaust. Wir hatten ja das letzte Mal quasi den gleichen
Colina.
Song.
Pierluigi, stimmt. Colina.
Colina, da schauen. Colani war noch gar nicht schlecht. Guck mal hier, Mensch.
Ja, da zusammen sind wir ganz schlecht. Das spricht für uns.
Hatten wir das erste Mal den gleichen Song gewählt und haben ihn dann beide nicht genannt. Ne?
Irgendwie so war das. Ne?
Ja. Weil ich habe mir was anderes ausgesucht und deinen Beitrag haben wir geschasst. Somit war dann der Song weg. Deswegen würde ich den gerne nochmal hören. Wir haben ihn ganz oft auf der High-End auch laufen lassen hören. Und zwar von Sohn, also wie der Sohn geschrieben, Anti-Gravity heißt der Song. Geil aufgenommenes Stück Elektro, macht richtig Laune, geht richtig vorwärts. Ja.
Das war die Nummer, die wir bei Bauhaus gehört hatten, ne?
Genau. Ja,
das, der Andy vorgeführt hat.
Jo, das war krass.
Richtig fetter Song. Ja,
nee, komm, hau raus.
Ah, gestern beim Vergleich kam dann Thomas rein und ich bin so richtig für mich Neil Young am Entdecken.
Geil.
Und der ist ja unfassbar divers und ich kann nicht glauben, wie viele, also irgendwie 3 oder 4 Generationen, die der irgendwie prägt. Mhm. So voll abgespaced.
Hallo. Licht Zeit. Geht aus.
Lampe aus. Die geht auch schon in die Hydration Break. Und ich bin total von dieser Harvest-Reihe, sag ich mal, begeistert. Also Harvest Moon. Ja, ja. Und dann hat Thomas mir ein Album gezeigt, das heißt Dreaming Man Live. Und da hat er quasi, bevor er Harvest Moon veröffentlicht hat, hatte er eine riesige Tournee, wo er aber nur mit Akustikgitarre, Akkordeon und manchmal Banjo die Lieder, die er für Harvest Moon komponiert hat, so solomäßig aufgeführt hat. Und das ist unfassbar. Also fahre ich gerade voll drauf ab. Und auch den Titelsong sozusagen von dem Album Dreaming Man von Neil Young von der Dreaming Man Live-Scheibe.
Cool. Sehr schön. Bei Harvest ja eigentlich, bei ihm genau wie du sagst, voll rausfällt zu den restlichen Sachen. Ne?
Ja.
Also die, anderer Style. Aber ich bleibe quasi bei dem Style. Ich habe nämlich gestern im Homeoffice gesessen und wollte Brad Denon hören. Das ist so ein poppiges Zeug, ich höre den gerne. Ist so ein, ich glaube, California, so Singer-Songwriter-Typ, kann man einfach gut nebenbei hören, super schick. Und komischerweise hat mir Kubus dann angezeigt, ein Album, das bei ihnen in der Diskografie quasi mit dabei war, das gar nicht von ihm ist, aber auf dem Album, das ist ein Live-Album von Will Painter, auf diesem Album wird ein Song von ihm gespielt. Aber ich will den gar nicht nennen, sondern ich will einen anderen Song nennen, weil was mir so gut gefallen hat, ist dieser, also Will Painter, und der spielt mit J-Pop-Key. Und diesen J-Pop-Key finde ich nicht bei Rune. Interessanterweise. Okay. Also ich finde, wenn ich den eingebe, der ist nicht mal bei mitspielenden Artisten dabei, also nichts. Ne? Verrückt. Und ich weiß es jetzt nicht genau. Ich denke mal, dieser Jay spielt diese wahnsinnig, wahnsinnig geil gespielte Gitarre dabei. Und das ist so cool. Also es macht so einen diebischen Spaß. Das poppig auch. Kann man schön in diesen Tagen nebenbei im Hintergrund hören. Aber ist auch cool. Sehr gut aufgenommen und kann man auch laut hören. Habe ich gestern Abend noch gemacht. Dann wünsche ich euch allen viel Spaß mit.
Dankeschön. Ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Happy Schwitzen, ja, für die nächsten Tage wird es ja nochmal richtig heiß.
Hi-Fi-Wetter ist es jetzt nicht.
Hi-Fi-Wetter ist es nicht, ist aber auch kein Gartenwetter, also eigentlich.
Mit Klimaanlage und Cocktail vor der Anlage. Also vor der Hi-Fi-Anlage. Was Besseres kann euch ja jetzt nicht passieren bei dem Wetter.
Oder?
Wenn ihr eine Klimaanlage habt.
Ja. Hüpft in den Pool, wenn ihr einen haltet. Also,
sonst für den Hintern. Verstehe ich. Wo wir wieder bei den Kopfhörern sind.
So, genau. Machen wir Feierabend.
Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Bis bald.